Ich freue mich, dass ich heute mit euch mal wieder Gottesdienst feiern darf. Ich war erschrocken, als Stefan gesagt hat, dass es 3 Monate her ist, als ich das letzte Mal da war. Es kam mir vor, als wäre es erst gestern gewesen. Umso mehr freue ich mich. Ich soll euch ganz herzliche Grüße von Jasmin und Matthias ausrichten. Die kennt ihr, glaube ich. Ich kenne die auch. Letztes Mal habe ich darüber geredet, dass wir Sünder lieben sollen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, für die zumindest, die da waren. Da habe ich das Thema Homosexualität als Beispiel gebracht, oder wie gehen wir mit Homosexuellen um? Und ich habe euch dazu ermutigt, die Menschen zu sehen, weil sie Menschen sind und nicht, weil sie schwul sind oder irgendwie sonst zu verachten. Damit wollte ich nicht sagen, dass es in Ordnung ist, das möchte ich hier nochmal sagen, dass man so lebt oder dass man die Sünde an sich für gut heißt. Das möchte ich nicht. Ich wollte euch ins Nachdenken bringen, ins Nachdenken darüber, wie gehen wir mit solchen Menschen um. Meine Erfahrung ist, dass es so manche Themen in den Gemeinden halt gibt, die stillschweigend unter den Teppich gekehrt werden, entweder verschwiegen werden oder damit wollen wir nichts zu tun haben, bleibt weg. Und da wollte ich euch mal über den Tellerrand blicken lassen. Das wollte ich am Anfang nochmal sagen. Ich bin froh, dass er Stefan heute über Advent so ein bisschen in der Einleitung geredet hat. Ich möchte mit uns nicht direkt über Advent nachdenken, aber ich möchte diese Adventszeit ganz bewusst dazu nutzen, über ein paar Dinge nachzudenken. Vor 1,5-2 Wochen hat mir Gott ein paar Verse aus dem 2. Thessalonicher Brief gegeben. Die haben mich persönlich in meiner Situation sehr berührt. Und ich überschreibe die Predigt mal mit erst 1, dann 2, dann 3. Das ist doppeldeutig, das soll auf die Adventskerzen hinweisen, aber auch auf meine 3 Punkte, die eine Predigt beinhaltet. Und ich lese uns den Predigttext vor, als Einstimmung. Ich lese uns den Predigttext vor, 2. Thessalonicher Brief im 1. Kapitel, die Verse 11 bis 12. Weil wir das alles vor Augen haben, hören wir nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten unseren Gott, der euch zum Glauben gerufen hat, dass er euch hilft, ein Leben zu führen, das dieses Rufes würdig ist. Und dass er in seiner Macht alles Gute, das ihr vorhabt, zustande kommen lässt und alles, was ihr auf der Grundlage des Glaubens tut, zur Vollendung bringt. Dann wird der Name des Herrn Jesus für all das geehrt werden, was durch ihn in eurem Leben geschehen ist. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, werdet auch ihr auf diese Weise geehrt werden. Das alles verdanken wir der Gnade unseres Gottes und Herrn Jesus Christus. Das sind Verse. Ich bin rein theoretisch in einer ausweglosen Situation. Ich wurde ja gekündigt und ich weiß noch nicht wirklich, na doch, ich weiß, wie es weitergeht, aber ich stehe mit leeren Händen da. Und was nun? Und da haben mich diese Verse, die Paulus hier an die Thessalonicher schreibt, extremst ermutigt. Er hat gesagt, lebe dein Leben und sei diesem Ruf, den die Christen haben, würdig. Also streng dich da an. Das zweite war, ich muss jetzt einmal spiegeln, du hast gute Vorhaben und wenn du Glauben hast, dann werden die bestimmt gut. Und das dritte, dann wird Gott dadurch geehrt und dadurch fällt dir auch Ehre zu. Und das sind die 3 Punkte, über die ich mit euch heute nachdenken möchte. Über die Lebensführung, wie wir unserem Ruf gerecht werden, ist die erste Sache. Und ich möchte hier nicht den Zeigefinger heben. Das möchte ich ganz bewusst direkt an Anfang stellen. Ich möchte euch hungrig machen, mehr euch danach zu sehen, dieses Rufes würdig eure Lebensführung zu gestalten. Interessant fand ich, dass dieses Kapitel endet mit diesen Versen, die ich gerade gelesen habe. Und dann kommt das Kapitel Nummer 2. Da geht es um die letzten Tage dieser Welt, um die Endzeit. Und das ist schon, unsere Verse hier sind schon, münden schon in diese Thematik ein. Und wenn wir Advent feiern, dann feiern wir das doppelt. Zum einen rückblickend, dass Jesus Geburt angekündigt war, die Ankunft Jesu. Und wir heute, wir feiern das doppelt, weil wir in der zukünftigen Zeit Jesus wieder erwarten, dass er auf Wolken, wie auch immer das aussehen mag, auf die Erde kommt und Gericht halten wird. Und ich möchte euch ermutigen, genau für diesen Zeitpunkt, auf diesen Zeitpunkt hinzuleben. Die ganze Bibel ist voll damit. Ich habe gestern bei den Predigtvorbereitungen so meine Stellen, die ich angestrichen habe, mal durchgeblättert. Und es ist echt erstaunlich, wie oft Paulus oder die anderen Verfasser sagen, richtet euch aus auf das Kommen Jesu. Strengt euch an, damit ihr bereit seid, wenn die Welt zu Ende geht. Und wie sieht es bei uns aus? Sind wir bereit für die Ankunft Jesu? Ich reise ja viel in Gemeinden rum, von nördlichsten, also der nördlichste Punkt, in dem ich dieses Jahr war Lüchen, und der südliche Punkt meine Heimat, der Schwarzwald. Wir kriegen da übrigens erst Panik, wenn es über einen halben Meter Schnee geht. Da erlebe ich Gemeinde. Also da will ich jetzt keine einzelne Gemeinde ansprechen, das pauschalisiere ich jetzt mal ganz bewusst. Und ich erlebe, dass man sonntags zum Gottesdienst kommt, seine fromme Maske aufsetzt und dann lebt man sein Leben wieder. Das ist nicht bereit sein. Bereit sein auf das, was kommt. Das ist nicht eine dem Ruf würdige Lebensgestaltung. Mich fragen ganz viele Eltern, ja, warum kommen unsere jugendlichen Kinder so ungern in die Gemeinde oder überhaupt nicht mehr? Ich glaube, viele von euch können diese Frage nachvollziehen. Und ich möchte euch hier nicht angreifen. Ich möchte das ganz klar nochmal sagen. Ich möchte euch, ich hoffe, dass ich es irgendwie schaffe, eine Sehnsucht zu entwickeln, selber da was zu verändern. In Familien, wie wird da Glaube gelebt? Wenn man mal zum Essen betet, gucken viele schon komisch, weil sie das gar nicht mehr gewohnt sind. Bibel lesen, also in den superchristlichen Familien, also aus meiner Sicht, da ist das mehr oder weniger ein Fremdwort, ein geistliches Leben zu führen. Da gehört nicht nur Bibellesen dazu, sondern eine tiefe, innige Beziehung mit Jesus. Und damit meine ich nicht nur ein frommes, ja, ich bete jetzt und ich lese jetzt die Bibel, sondern das Leben mit Jesus leben. Morgens aufwachen und erstmal sagen, morgen, dreieiner Gott. Und am Abend, boah, ich bin geschafft, aber danke, dass du bei mir warst. Und eingebettet in diesen ganzen Tag ist diese Beziehung zu Gott. Und das, genau das fällt uns allen unglaublich schwer. Wir richten uns nach der Arbeit. Wir müssen früh raus, da haben wir keine Zeit für stille Zeit. Auf der Arbeit ist es so viel, wenn wir nach Hause kommen, kann ich nicht mehr. Aber es geht ja nicht darum, sich eine Viertelstunde frei zu schaffen, sondern es geht darum, das ganze Leben mit Gott zu leben. Mit Jesus, der uns erlöst hat, auf den wir uns freuen. Deshalb stellen wir Weihnachtsbäume, Adventskränze, Lichterketten, was auch immer, gerade in der Weihnachtszeit auf, um es muckelig schön zu haben, um ein Gefühl zu erwecken, das uns gut tut. Aber tut es uns denn wirklich gut? Lassen wir uns stressen? Überall, Dezember ist der kürzeste Monat, den wir haben, der dauert nur bis zum 23. Dezember und in dieser Zeit muss der ganze Monatsablauf erledigt werden. ist ganz klar, dass man da Stress ausgesetzt ist. Aber wo ist Gott in der ganzen Sache? Ich habe gestern einen Brief zugeschickt gekriegt und da war ein Zitat drin. Und das muss ich euch einfach vorlesen, weil das ziemlich genau beschreibt, was ich in Deutschland bei vielen Christen, nicht bei allen, entdecke. Und zwar ist es ein Zitat von Ludwig Feuerbach. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt. Ich nicht. Aber er lebt im 19. Jahrhundert und ist Mitbegründer des modernen Atheismus. Also er ist eigentlich gegen uns. Und schon damals, Mitte des 19. Jahrhunderts ungefähr, schrieb er, die wahren Atheisten sind die heutigen Christen. Die behaupten, an Gott zu glauben, aber genauso leben, als ob es nicht, ob er nicht existiere. Die Christen glauben nicht mehr an die Güte, die Gerechtigkeit, die Liebe. Das heißt alles, was Gott definiert. Diese Christen, die nicht mehr an das Wunder, sondern an die Technologie glauben, die mehr Vertrauen in die Lebensversicherung setzen als ins Gebet, die angesichts des Elends nicht mehr im Gebet Zuflucht suchen, sondern beim Vorsorgestaat. Das drückt ziemlich gut aus, wie unsere Gesellschaft an sich ist und leider auch wirklich wie ganz viele der Christen sind. Und hier in diesem Zitat wird wirklich deutlich, dass es auf mehr drauf ankommt, wie nur sonntags in Gottesdienst zu gehen und irgendwie ab und an mal eine christliche Maske aufzusetzen. Sondern Christsein bedeutet umfassend, guten wie in schlechten Tagen. In Epheser 4, Vers 17 und 18 steht, aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf die nichtigen Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil am Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Mich interessiert gerade diese Endzeit. Was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit heute zu tun? Und da bin ich für ganz viele Texte gestoßen, die ziemlich gut das beschreiben, worin wir gerade leben. Konsum, egozentrische Lebensweise und ein Ignorieren, wenn es jemandem nicht so gut geht. Das ist wiederum das Gegenteil von Gemeinde. Gemeinde sagt, teilen, leben, gemeinsam leben und den anderen höher achten als sich selbst. Wollen wir da mitmachen? In diesem Konsum, vorweihnachtlichen Konsumgerenne? Jetzt noch nicht wissen, was man am 24. unter dem Baum liegen hat für den Lebenspartner, die Lebenspartnerin? Oder nutzen wir diese Zeit und feiern Advent, die Ankunft Jesu, auf eine tiefe geistliche Art und Weise? Lassen uns beeinflussen von dem, was wir sonntags im Gottesdienst reden und tun. Im Matthäus-Evangelium stehen viele Gleichnisse. Unter anderem, dass wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen sollen, sondern obendrauf, damit jeder im Haus dieses Licht empfangen kann. Wir stellen manchmal unser Licht unter den Scheffel. Licht ist immer ein Synonym für Jesus. Lasst uns Jesus leben. Die zweite Sache, gute Vorhaben. Und die Grundlage dieser guten Vorhaben ist der Glaube. Auch hier möchte ich euch ermutigen. Wenn wir eine tiefe geistliche Beziehung mit Jesus haben, wenn wir nicht nur fromme Masken aufziehen, sondern wenn wir Jesus wirklich leben, dann werden uns Dinge auf einmal wichtig, von denen wir früher nicht mal gewagt haben zu träumen. Ich spreche aus Erfahrung, da komme ich am Ende, möchte ich euch ein kurzes Update zu mir geben. Das fasst an alles nochmal zusammen. Deshalb waren das Verse für mich einfach. Und wenn wir, wie gesagt, Jesus lieben, dann kriegen wir den Wunsch, Wunder zu tun. Und Jesus hat ja gesagt, ihr werdet größere Zeichen tun, als ich es getan habt. Im Glauben. Wo ist unser Glaube? Wie habt ihr diesen Umbau gestaltet? Zuerst Geld gesammelt und dann gehandelt? Ich weiß das nicht, ich kann es mal ganz neutral so fragen. Oder habt ihr das im Glauben, im Leben mit Jesus erkannt, dass das dran ist und im Glauben diesen Schritt dann einfach getan? Das ist eine schwierige Sache. Ein Umbau, weiß ich jetzt nicht, ob das von Gott vorhergesehen ist oder nicht. Es macht. Aber im Leben gibt es viele Dinge, wo wir manchmal uns nicht trauen, den Schritt zu wagen, bevor wir die Absicherung nicht haben. Doch noch eine Lebensversicherung abschließen. Mal einen Aufruf machen, bevor wir irgendwen entsenden als Missionar. Und warum fällt es uns so schwer, Glaube zu leben und im Glauben Schritte zu wagen? Im Hebräer 11, Vers 1, da wird Glaube beschrieben. Da wird direkt gefragt, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Jesus hat versprochen, dass er bei uns ist. Jesus hat versprochen, dass wir größere Dinge tun werden, als er es getan hat. Das Einzige, was wir tun müssen, ist der ganze Hebräerbrief voll damit. Mit Glaubenszeugnissen aus dem Alten Testament, Abraham, Jakob und so weiter. Das sind Männer des Glaubens gewesen. Wo ist unserer? Wo haben wir einen Schritt gewagt, wo jeder unserer Arbeitskollegen sagt, oh, was machst du da? Wo man ein Zeugnis geben kann und sagen kann, ich glaube, und Gott hat mir das aufs Herz gelegt, der wird das schon machen. Und wenn nicht, wird es was viel Besseres. Hier geht es wieder darum, das Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, sondern obendrauf. Hier brüsten wir uns dann nicht mit eigenen Lorbeeren, sondern wir ehren Gott damit. Weil wir sind es nicht in der Lage, Menschen zu bekehren. Das können wir gar nicht. Das kann nur Gott allein. Wenn wir Glaubensschritte wagen, dann versetzen wir Berge. Wann habt ihr zum letzten Mal einen Berg versetzt? Und ich glaube nicht, dass das ist eine Metapher. Wir sagen ja ganz oft, oh Mensch, jetzt stehe ich wieder vor so einem Berg. Wir können verzweifeln und außen rum gehen oder einen ganz anderen Weg wählen. Oder wir können diesen Glaubensberg versetzen. Dazu gehört Mut. Mut, vielleicht das eigene Gesicht zu verlieren. Wenn man blind, für die Welt zumindest, blind in eine Glaubenssache geht, da kann man sein Gesicht verlieren. aber ich habe das noch nie wirklich erlebt. Man war vielleicht mal kurz enttäuscht, aber hat dann erkannt, Mensch, so wie es jetzt ist, ist es viel besser. Glaube erfordert Gebetsleben und Bereitschaft, Gott noch näher zu kommen. Und die Bibel fordert uns da auch zu auf, zu beten und das in einer beständigen Art und Weise. Thessalonicher Brief wird das mehrmals erwähnt und an vielen anderen Stellen. Und zu fasten. Und mit Fasten ist jetzt nicht Schokolade in der Fastenzeit gemeint oder Fernsehen, sondern wenn die Bibel von Fasten spricht, wirklich komplett 1, 2, 3 Tage bis hin zu 40 Tagen gar nichts zu essen, nur Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Das ist ein Ausdruck von unserer Ernsthaftigkeit. Das ist ein Ausdruck von unserer Hilflosigkeit, Schwachheit, wenn wir nichts essen. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal gefastet habt, aber die ersten 3 Tage sind die schlimmsten, da knurrt's und rumpelt's im Magen und dann geht's. Aber es ist eine Herausforderung. Und dann merkt man, wenn man körperlich arbeiten muss, boah, ich kann das gar nicht so. Und das ist ein Ausdruck unserer Schwachheit gegenüber Gott. Und die Zeit, die man nicht zum Essen braucht, das ist so eine Stunde am Tag, sage ich mal, die nutzt man zusätzlich zum Gebet, die speziellen Anliegen, die man vielleicht hat, vor Gott zu bringen. Und dann wird uns Gott befähigen. Befähigen, Wunder zu tun. Philipper 2, Vers 13 zum Beispiel steht, Gott macht uns fähig zu tun. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Und es klang gerade schon an, dann kriegen wir nicht die Lorbeeren, weil wir können nicht 1 Million Euro sammeln. Das geht gar nicht. Aber Gott kann Menschen dazu berufen, das Geld zu geben. Wir sind nicht fähig, jemanden zu heilen, es sei denn, wir sind Arzt und operieren. Aber wenn wir beten und Glauben haben, dann kann das passieren. Es muss nicht. Ich will hier jetzt nicht ein Verfechter von irgendwelchen Theologien sein. Aber ich habe das selber schon erlebt. An einem Tag, wo ich ganz viel für Gott gearbeitet habe, eine große Show vorbereitet habe als Regisseur und Drehbuchautor. In Veracruz war das. Es waren 1000 Leute angemeldet und ich und meine Kollegin, die das mit mir vorbereitet hat, wir haben gesagt, wir haben Glauben. Und wir bestellen 2000 Stühle. Und dieser Tag, 40, 45 Grad im Schatten, keine Wolke am Himmel. Vor lauter Arbeiten habe ich das Trinken vergessen und da kommt früher oder später das Kopfweh. Und das ist nichts Schönes. Wenn man denken muss mit Kopfweh, das ist echt schwierig. Und 2 Stunden bevor das Programm losging, wie gesagt, es war der ganze Tag wirklich strahlend blauer Himmel, kein Wind, nichts, zog ein Sturm auf. Das hat es da noch nie gegeben. Unsere Lichtanlage hat es umgeschmissen. Die Stühle, die wir bestellt hatten, die 2000, die wurden nicht geliefert. 300 wurden geliefert. Es war ganz schrecklich und wir haben alle, die da mitgearbeitet haben, das waren 100 Leute ungefähr, wir haben gespürt, dass hier gekämpft wird. Und wir haben dann ganz vollmächtig gebetet im Glauben. Jesus, damit wollen wir nichts zu tun haben. Wir wollen dich verherrlichen, wir wollen dich verkündigen. In deinem Namen soll alles jetzt aufhören. Der Sturm hat sich gelegt. Ich bin zum Gebet und habe gesagt, Leute, ich habe zu wenig getrunken, ich habe Kopfweh, ich kann nicht mehr denken. Betet. Die haben gebetet, die haben die Hand aufgelegt und ich habe das noch nie vorher und bisher nachher auch noch nicht mehr erlebt. Das Kopfweh war auf einen Schlag weg. Und da hat sich keiner selbst dafür geehrt, sondern glaubt mir, da sind Tränen der Freude geflossen, weil Gott gewirkt hat. An dem Abend sind 140 Leute zum Glauben gekommen. Und nicht nur 1.000 sind gekommen und auch nicht die 2.000, für die wir gebetet haben. 4.000 Leute standen da. Es war gut, dass wir keine Stühle hatten. So konnten die ziemlich nahe an der Bühne stehen. Gott weiß, was er tut. Am Anfang waren wir enttäuscht, dass die 2.000 Stühle nicht da waren. Am Ende haben wir Gott dafür gepriesen. Und dadurch, wenn wir ein vorbildliches Leben leben, haben wir Einfluss in der Gesellschaft. Wenn wir Glaube nicht nur sonntags davon erzählen, sondern wenn wir gute Vorhaben haben und die im Glauben angehen, einen Schritt in das Ungewisse tun, dann werden wir Gott ehren. Mein größtes Problem ist immer wieder, dass ich, wenn ich predige und alle dann nach dem Gottesdienst zu mir kommen, dass ich dann so ein bisschen stolz werde darauf. Gott holt mich da immer wieder runter, das ist gut. Aber ich habe gelernt, das geht gar nicht darum. Wenn wir im Glauben Schritte wagen, dann vergessen wir mehr, ja, dann vergessen wir wirklich, hier, seht mal, was ich getan habe. Sondern es platzt, also so geht es mir, es platzt wirklich dann aus mir raus, boah, guck mal, was Gott gemacht hat. Im Thessalonicher Brief, ein Stück weiter, nach unserem Predigtext im 3. Kapitel, steht, und wir bitten für euch vom Herrn eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen. Eine Liebe, die so überströmend ist, wie unsere Liebe zu euch. Wir bitten ihn, euch auf diese Weise innerlich so stark zu machen, dass nichts mehr an euch sein wird, was Tadel verdient. Und ihr in Herrlichkeit, in Heiligkeit vor Gott, unseren Vater, treten könnt, wenn Jesus, unseren Herr, mit allen seinen Heiligen wiederkommt. Hier wird deutlich, dass auch wir ein Stück Ehre kriegen. Das sagt unser Predigtext ja auch. Wir werden geehrt, weil wir mit Gott verbunden sind. Wir werden geehrt, weil die Menschen nicht mehr den Michael, die Anja, den Jochen, den Peter oder die Annette, das sind die Namen, die ich von euch hier kenne, sieht, sondern die Menschen sehen Jesus. Und die Menschen kapieren das vielleicht noch nicht, dass sie Jesus da sehen, aber dadurch erhalten auch wir ein Stück Ehre. Wenn wir ein Leben leben, das unseres Rufes würdig ist, dann wagen wir, Schritte zu tun im Glauben. Und dann erreichen wir das, was wir eigentlich wollen, Gott die Ehre geben. Das ist wie die Adventskerzen. Jede Woche eine mehr. Das ist aufbauend. Da kann man nicht eins um das andere hin und her schieben, sondern das gehört zusammen. Eins nach dem anderen. Ich habe euch gesagt, dass ich so zusammenfassend nochmal einen Einblick geben möchte in mein Leben. Es ist unglaublich spannend. Ich habe immer wieder erwähnt, dass ich nach der Bibelschule eine echt schwere Zeit hatte, dass ich eine richtig gottlose Zeit hatte. Mein frommes Mäntelchen habe ich ihm angelassen, vor allen Dingen sonntags, wenn ich gearbeitet habe. Aber irgendwann habe ich mir dann gesagt, so kann das nicht sein. Das, was du predigst, das, was in der Bibel steht, das hat nichts mit deinem Leben zu tun. Und ich habe das geändert. Und vor anderthalb Jahren ungefähr habe ich beschlossen, ich lasse die Ausrede nicht mehr gelten, ich habe jetzt keine Zeit, sondern ich lebe jetzt Gott. Und das hat mein Leben verändert und nur zum Positiven. Und es ist immer noch dabei, sich zum Positiven zu verändern. Ich nehme mir morgens, ich habe vormittags keine Termine, da nehme ich mir eine Stunde meistens Zeit, lese in der Bibel, bete. Ich habe mir die Gebetsanliegen aufgeschrieben, dass ich auch nichts vergesse. Und ich träume mit Gott. Manchmal schweife ich da total ab, aber das ist nicht schlimm. Mein Leben hat eine ganz andere Qualität dadurch gekriegt. Früher hatte ich immer die Ausrede, ich habe keine Zeit, ich habe so viel zu tun. Heute nehme ich mir die Zeit und ich kriege viel mehr getan. Das ist, hört sich komisch an, aber es ist wirklich so. Ich habe vor 2 Jahren, ich weiß nicht, da habe ich wirklich so viele Termine gehabt. Und ich war da noch so doof und habe bei ERF, beim Jugendradiosender, eine Woche Andachten übernommen. 5 Andachten zu 2,5 bis 3 Minuten. Ich rede gerne, ich rede viel, aber in der Kürze liegt die Würze, insbesondere im Radio, und das kann ich nicht. Also das habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt, dass ich manchmal ausschweife. Und da habe ich, ich bin wirklich von einem Termin zum nächsten gehechtet, ich hatte gar keine Zeit. Und normalerweise muss man die Andachten 2 Wochen vorher abgeben. Und also am Montag startet das immer. Am Montag, bevor das ausgestrahlt wurde, dachte ich, jetzt musst du die schreiben. Und ich habe dann zu Gott gesagt, du siehst, ich habe heute wieder Termin, ich habe heute Nachmittag ein bisschen Zeit und morgen Vormittag. Ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Du kannst mich dazu befähigen. Und blindlings habe ich dann gesagt, und das machen wir so. Und das waren die besten Radioandachten, die ich je geschrieben habe. Da haben Leute sich drauf gemeldet, Leute wurden berührt von Gott, die wurde 2 oder 3 Mal ausgestrahlt, weil die sagten, das passt. Und das bin nicht ich. Aber zurück zu meinem, das war so ein Ausschweifer, ne, was man im Radio nicht machen darf. Da erlebe ich das immer wieder. Und vor 1,5 Jahren fing es dann auch an, dass Gott mir Träume geschenkt hat und ich aus Spaß erstmal geträumt habe. Ich leite schon seit 3 Jahren Camps in Nordbrandenburg, in Lüchen. Und da habe ich angefangen zu träumen, ein Haus zu bauen, das Grundstück nebendran zu kaufen und viele große Träume. Die Träume wurden immer größer und ich habe da mal zusammengerechnet. Am Anfang habe ich gesagt, 1 Million reicht mir. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich 2 Millionen brauche, wenn ich das alles umsetzen möchte. Und dann habe ich in dieser Spaßphase, hat mir Gott irgendwie so aufs Herz gelegt, gründ einen Verein. Und ich habe dann aus Spaß, ich gründe auch keinen Verein, habe ich direkt so gesagt, aber aus Spaß mache ich das. Eine Satzung geschrieben, was denn so zu dieser Arbeit in Lüchen da passen könnte. Und flutsch. Also so schnell konnte ich gar nicht gucken. Die Satzung war total schnell fertig. Sieht ganz gut aus. Und dann immer wieder so dran rumgedoktert, weiter geträumt. Dann bin ich in Urlaub gefahren. Wenn ihr meinen Rundbrief gelesen habt, das kennt ihr dann ja schon. Hatte ich geträumt. Und dann ist dieser Traum Wirklichkeit geworden. Ich wurde gekündigt. Und ich habe gelacht, als mir mein Chef gesagt hat, Michael, wir kündigen dir. Wenn du damit einverstanden bist. Ich habe gelacht. Der war ganz irritiert. Und dann sage ich, das war mir klar, ich habe das geträumt und das hat mir Gott schon länger aufs Herz gelegt. Und es ist unglaublich spannend. Und ich bin gerade in der Phase, im Glauben Schritte zu gehen. Der Verein ist gegründet. Das war auch so ein Ding für sich. Beim Kaffee könnten wir das dann erzählen, dass wir diesen Rahmen sprengen. Der Verein ist gegründet. Letzten Freitag haben wir die ersten Schritte für die Kontoeröffnung gemacht, die ganzen Unterschriften abgegeben. Das müsste kommende Woche gegeben werden. Das Finanzamt hat die Gemeinnützigkeit bestätigt und es funktioniert. Manchmal frage ich mich, wann hast du das gemacht? Manchmal weiß ich das nicht, es ist dann da. Das ist echt super. Und ich kann euch nur sehnlichst das empfehlen. Ein Leben zu leben, es muss nicht perfekt sein, da haben wir ja schon immer wieder drüber geredet. Aber nicht nur diese fromme Maske sonntags aufzuziehen, sondern die Sehnsucht nach dem Erlöser in eurem Leben beständig wieder neu zu entdecken. Dass ihr Glaubensschritte wagt, ganz privat in eurem Leben, in kleinen Schritten, als Gemeinde, in riesigen Schritten und dadurch Gott ehrt. Und selber erfahrt, wie, was für ein Wohlgefühl das ist. Allein mein Rundbrief, den hatte ich letztes Mal geschrieben und das hat mir so Spaß gemacht. Ich war einfach selber nochmal zu sehen, was Gott getan hat. Und vor 4 Wochen war ich in der FEG im Dillenburger Land. Da kriegen den Brief auch manche sagen. Die haben mir alle gesagt, Michael, wir waren so ermutigt, was du mit Gott erlebst. Hier geht es nicht um mich. Das will ich nochmal ganz klar sagen. Hier geht es darum, was Gott tut. Und das ist für mich dann immer wieder nochmal eine Ermutigung, wenn andere dadurch ermutigt werden. Und ich will euch wirklich den Mut machen, Glauben zu leben, Glauben zu wagen, dass nach 3 auch die 4 und die 5 und die 6 kommt. Advent ist nicht nur eine schöne, muckelige Zeit, wo wir den Anschein uns selber vielleicht ein bisschen veräppeln mit den Kerzen, dass es gemütlich ist in dem ganzen Stress. Sondern lasst uns darauf besinnen, in dieser Adventszeit, dass Jesus wiederkommt. Lasst uns darauf besinnen, dass Glaube nicht nur eine Sonntags- oder nicht nur eine Scheinsache ist, sondern dass Glaube du bist, dass du glaubst und lebst. Und ich habe jetzt den Adventskranz immer wieder als Beispiel gebracht. Ich gehe davon aus, dass die meisten einen zu Hause haben oder zumindest Adventsbeleuchtung, wenn ihr die anmacht. Sagt euch nochmal bewusst, ja, ich glaube an Jesus und ich glaube, dass er wiederkommt. Und lasst euch mal in diesen Gedanken aufgehen und spinnt die weiter, wie ihr euer Leben verändern und gestalten könnt. Amen.